ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Schriftsteller, die wie Popstars gefeiert werden, T-Shirts, Taschen, Kaffeebecher anbieten. Auch das ist die Leipziger Buchmesse, die gerade zu Ende gegangen ist. Wenn Sie sich nicht ins Gedrängel gestürzt haben und wissen möchten, welche neuesten Bücher viel mit uns in Mecklenburg-Vorpommern zu tun haben, dann sind Sie hier richtig. Ich bin Anke Jahns und lade Sie in dieser Stunde zum Schmökern ein.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Die besten Bücher dieses Frühjahrs. Hier ist der Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Bei uns können Sie sich's bequem machen. Was dagegen für ein Geschubse heute in Leipzig?
Einmal bitte weiter rüber, mindestens anderthalb Meter.
Die Autorin der Bridgerton-Romane auf der Buchmesse, Julia Quinn aus den USA. Sie war einer der Stars dieser Messe, wie auch Sophie Passmann, Daniela Katzenberger oder Sebastian Fitzek.
Also wir wollten eigentlich ganz gerne eine Signatur von Sebastian Fitzek haben. Aber leider haben wir das nicht so mitbekommen, dass man vorher Tickets sich besorgen muss.
Enttäuschung?
Schon groß, weil wir doch ein ordentliches Stück gefahren sind.
Ist halt so.
Die Vermarktung von Schriftstellern und Büchern wird immer wichtiger für den Erfolg. Das hat die Buchmesse gezeigt. Das liegt den Autorinnen und Autoren aus Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nicht unbedingt so. Aber es gibt spannende Bücher in diesem Frühjahr, die was mit uns im Land zu tun haben und die auf der Buchmesse vorgestellt wurden. Von Carsten Gansel, Helene Bukowski, Alena Schröder, Lukas Rietschel und Ines Geipel. Er hat schon so manchen literarischen Schatz gehoben, Carsten Gansel. Er lebt seit Jahrzehnten in Neubrandenburg. Der Literaturwissenschaftler ist wahrscheinlich der beste Experte für die Literatur der DDR. Und er hat jetzt ein Buch geschrieben, das heftig diskutiert wird. Eine Streitschrift würde ich es nennen, ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand. Christine Senkbeil hat es gelesen und mit Carsten Gansel gesprochen.
Das Lied der jungen Naturforscher, 1950 von Manfred Streubel gedichtet. Für viele das schönste Kinderlied, schreibt Carsten Gansel in seinem Buch Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand. Der Lyriker Streubel nahm sich 1992 das Leben, wie auch Karikaturist Thomas Schleusing. Beispiele für Gansel, wie anerkannte Künstler an der neuen Zeit, zerbrachen. Auch Kinderbuchautor Werner Lindemann verzweifelte, als seine Bücher auf der Müllhalde landeten. Carsten Gansel rechnet ab.
Ausradieren, das meint ja nicht nur einen materiellen Prozess, also die Zerstörung von Kulturgut, die Vermüllung von 80 Millionen Büchern, sondern das meint die Delegitimierung, Umwertung von Geschaffenem und in diesem Fall von DDR-Literatur. Pass pro toto für den Osten insgesamt. Ne?
Schon das Buchcover. Kaum ein Bild zeigt so deutlich, was nicht darauf zu sehen ist. In der Mitte Berlins ragt ein kaputter Fahrstuhlschacht in den Himmel. Was fehlt, ist der Palast der Republik. Eine Lücke, sichtbar für die, die ihn kannten. Das Herzstück, gerissen aus dem Körper DDR. Mehr Symbolik hätte Carsten Gansel nicht finden können, um in ein Bild zu bringen, was er auf den folgenden 380 Seiten beschreibt. Nämlich, was um 1990 mit den DDR-Büchern passiert ist, warum es passiert ist und welche Folgen das hat. Bis heute.
Diese Literatur, die in der DDR entstanden ist, die hat den Alltag des Landes erzählt. Bis heute wird die DDR-Literatur an Maßstäben gemessen der bundesdeutschen Literatur. Leute, was ist das für ein Unfug, Äpfel mit Birnen zu vergleichen und den Apfel nachher zu schelten, dass er keine Birne ist oder umgekehrt.
In den ersten Kapiteln richtet der 1955 in Güstrow geborene sein Brennglas auf die Wendezeit. Gansel schreibt, wie 80 Millionen Bücher aus DDR-Produktion vernichtet wurden, wie renommierte Autoren Klinken putzen mussten. Viele hat das gedemütigt. Über den Volksbuchhandel, der 1990 seine Regale für die Titel aus dem Westen freimachte und die Bücher an die Verlage zurückschickte. Bis die zentrale Auslieferungsfirma kollabierte und Tonnen von Büchern in einen stillgelegten Tagebau gekippt, auf Äcker ausgestreut und untergepflügt wurden. Eindrucksvolle Bilder stellt er dazu, etwa von der Büchermüllkippe in Plottendorf 1991, auf der Wind und Regen bereits palettenweise Buchseiten zerzaust haben.
Es gibt keine Zahlen über das Ausmaß der Vernichtung von DDR-Literatur und anderen Kulturgütern,
schreibt Gansel. Anders als bei den 78 Verlagen, von denen die Treuhand 95% an westdeutsche Unternehmen verkaufte und von denen heute noch 8 existieren.
Wie soll man das Ergebnis anders bezeichnen denn als eine Auslöschung?
32.000 Büchereien gab es 1984 in der DDR. Von Bezirks-, Stadt, Betriebsbüchereien, Kultur- und Clubhäusern und Dorfbibliotheken in 97% der Gemeinden. Und alle sortierten ihre Bücher aus. Gansel macht den Graben sichtbar, der sich zwischen den Deutschen damals auftat. Im zentralen Teil des Buches begibt er sich den Zeitstrahl hinab und erörtert detailliert, wie seit den 1950er Jahren schon an diesem Graben geschaufelt wurde, vom Westen aus. Die Vehemenz, mit der er das tut, könnte nahelegen, dass er selbst persönliche Betroffenheiten hegt, die er bei anderen DDR-Systemkritikern oft identifiziert. Als Literaturprofessor, der über Jahrzehnte als einziger Ostdeutscher an einer Westuni lehrte, sei er über diesen Verdacht aber erhaben, sagt er. Es gäbe keine offene Rechnung. Der Wissenschaftler liefert eine kleine Literaturgeschichte der DDR. Und die könnte noch mehr Lust aufs Lesen machen, wäre die Haltung des Autors nicht so verteidigend. Er beschreibt, was die Bücher für die Menschen im Osten waren, nämlich lebensnahe Begleiter, und wie sie im Spiegel des Westens aussahen.
Eine Germanistikstudentin gestand mir einmal, dass die Literatur der DDR ihr ebenso fremd sei wie die Literatur des Mittelalters, zumal sich in den Medien wenig schmeichelhafte Bewertungen finden würden.
Schreibt er und sagt im Interview:
Bis 1989 gibt es eigentlich eine Ablehnung der DDR-Literatur mit wenigen Ausnahmen. Das sind die großen Autoren, Christa Wolf, Heiner Müller, Günter de Bruijn, im öffentlichen Bewusstsein dominiert die Auffassung, dass die DDR-Literatur das Staatsdichter sind.
Und das greife viel zu kurz. Ob Ulrich Plenzdorfs »Die neuen Leiden des jungen W.« oder Brigitte Reimanns »Franziska Linkerhand«. Immer spiegelten sie das Leben, boten Gegenwartsstoffe. Dass der Westen den Osten komplett verkenne, sieht Gansel als Grundproblem an. Und hier verzichtet er auf alle Grautöne. In den hinteren Kapiteln betrachtet er die entstandenen Flurschäden. Der 71-Jährige wirkt dabei wenig konstruktiv und streut kaum Hoffnung darauf aus, dass es zwischen Ost und West je zu einem gleichberechtigten Miteinander kommen könne. Auch wenn sich Gansel im Interview zu einer Utopie hinreißen lässt.
Und nun die Frage, was wäre gewesen, wenn die DDR-Literatur als gleichberechtigt empfunden worden wäre? Das hätte bedeutet, dass ein Dialog auf Augenhöhe stattfindet.
Immerhin gibt es zwei Fährten, die optimistisch stimmen können. Zum einen ermuntert er die Ostdeutschen zu Selbstbewusstsein. Kein Westdeutscher hatte je ein System gesprengt. Wir schon. Und zum zweiten gibt er eine 50 Titel umfassende Leseliste an, mit DDR-Büchern, die vom Leben erzählen und zum besseren Verstehen beitragen könnten. Seine Favoriten?
Christa Wolf, Nachdenken über Christa T., weil das ein ganz entscheidender Text gewesen ist. Und Brigitte Reimann, Die Geschwister. Sie erzählt von den Schwierigkeiten zwischen Ost und West.
Denn
eine Probebohrung reicht ja mitunter schon. Die Wiederentdeckung eines Textes, um bisher existierende Vorurteile von der Staatsliteratur zu revidieren und in ein ernsthaftes Gespräch zu kommen.
Bei all dem Ernst fehlt dem Buch das milde Lächeln. Vielleicht kann es helfen, die Lücke zu schließen, die auf dem Buchcover klafft.
Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand, von Carsten Gansel, ist im Reklamverlag erschienen und kostet 25 Euro. Übrigens auf ndr.de/mv finden Sie in der Rubrik Kunstkarten nicht nur diese Sendung Bücherfrühling in MV, sondern auch einen Kunstkarten zur DDR-Literatur mit Carsten Gansel und auch einen zur Frage DDR-Kinderbücher. Was bleibt? Bücherfrühling in MV, so heißt dieser Kunstkarten mit aktuellen Lesetipps. Auf der Leipziger Buchmesse wurde auch Alena Schröder richtig gefeiert. Das Lesepublikum hing an ihren Lippen, als sie gelesen hat aus ihrem aktuellen Roman »Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand, ohne Titel«. Es ist der dritte Teil einer Trilogie und das Buch spielt in Güstrow. Und deshalb habe ich mir meine Fernsehkollegin Birgit Müller ins Studio eingeladen, denn sie war die Erste, die mir von dem Buch vorgeschwärmt hat. Also Birgit, warum hat dich »Mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand, ohne Titel« so begeistert?
Es spielt in Güstrow und ich bin da geboren, ich wohne da auch in der Nähe und meine Buchhändlerin des Vertrauens, sie hat mich schon angefixt, es kommt bald der Roman aus Güstrow, soll ich ihn einen zurücklegen? Und ich unbedingt, dann rief die mich an, habe ich mir das Freitagnachmittag geholt und ich habe tatsächlich alles vernachlässigt, was man an so einem Wochenende vernachlässigen kann und war am Sonntag damit durch und bin total begeistert, weil ich finde, dass die Alena Schröder schon in ihren anderen Büchern, die mochte ich auch schon total gern und auch als Kolumnistin in verschiedenen Zeitungen, so einen tollen Schreibstil hat, dass ich immer das Gefühl habe, das, was sie schreibt, das kann ich sehen, das kann ich riechen, das kann ich schmecken, da bin ich dabei, da friere ich, da habe ich Angst oder wie auch immer. Und die macht das nicht so ernst und so so theoretisch, sondern so ganz nacherlebbar. Das gefällt mir gut. Und dann, ne, spielt ja vieles in Güstrow. Ich habe die ganzen Ecken da wieder erkannt. Ich habe überlegt, welche Person könnte sie jetzt meinen? Baut sie ihre Figuren auf Grundlage irgendwelcher bekannten Persönlichkeiten? Kann ich mir vorstellen, da irgendjemanden, den sie beschreibt, gekannt zu haben und so weiter und so fort.
Worum geht's denn?
Also es geht darum, dass Gemälde, das ja im ersten Buch eine große Rolle spielte, mit diesem langen Titel, ne, ich kann ja nochmal nachgucken, oh Gott, wie hieß das noch? Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Ne? So wurde es ja beschrieben, das ist in den Kriegswirren verloren gegangen und ist in irgendeinem Haus, so sollte es sein, in Güstrow versteckt worden. Das findet jetzt eine Hauptprotagonistin wieder. Und man denkt, jetzt kommt es irgendwie zurück in den Besitz der Ursprungsfamilie. Nee, mit diesem Bild passiert eine ganze Menge. Das ist ein toller Plot. Das wird am Ende auch aufgelöst und das ist eine Richtung, in die ich nicht dachte, dass es geht. Aber wir erleben innerhalb dieser Reise, ne, vom Auffinden des Bildes im Mai 45 bis in die Jetztzeit verschiedene andere Lebensgeschichten, nämlich derjenigen, die wir auch schon kennen aus dem ersten Buch, aber auch anderer Personen. Also unsere junge Hanna, die etwas verpeilte Studentin, jetzt ist sie fertig, die auf die Suche nach diesem Bild im ersten Teil gegangen ist, die erleben wir wieder und die erleben wir in Berlin wieder, wie sie so ein bisschen rumtrudelt, nach Corona nicht so richtig weiß, was sie machen soll, nach ihrer Familie sucht, die sie verloren hat, keiner ist mehr übrig, glaubt sie. Ist auch eine andere Entwicklung, die aber zwar ihre Familie wiederfindet, damit nicht glücklich ist, aber sich dann neu verliebt und alles Mögliche. Also das erleben wir. Wir erleben aber auch weitere starke Frauen. Marleen, die kennen wir noch nicht aus dem ersten Buch, die hat mir sehr gut gefallen. Und wir erleben Marleens Adoptivmutter, auch eine starke Persönlichkeit aus Güstrow, die mich extrem an Marga Böhme, an die Partnerin von Ernst Barlach erinnert. Ob das nun stimmt oder nicht, ich habe es so interpretiert.
Und sag mal, muss man denn die ersten Teile gelesen haben?
Also es ist nicht schlecht, wenn man das erste Buch gelesen hat, glaube ich, weil sich einiges darauf bezieht. Aber wenn man sich erstmal eingelesen hat, kriegt man natürlich auch immer kleine Rückblicke und weiß um das verschwundene Bild. Man muss es nicht gelesen haben, aber es ist hilfreich, glaube ich.
Mhm. Alena Schröder ist ja nicht aus Güstrow. Hat sie da wirklich ein gutes Gefühl für die Stadt entwickelt?
Also ich habe mich tatsächlich oft an ihrer Seite gesehen, ne? Wo sie beschreibt ja verschiedene Zeitebenen und gerade so die Zeit nach 89, als die ersten Besucher und Gäste auch aus dem Westen nach Güstrow kamen und nicht nur umgekehrt die Güstrower alle in den Westen fuhren. An die Zeit kann ich mich gut erinnern, wie die Stadt da aussah, wie die Leute auch ängstlich waren. Was passiert jetzt und so? Das beschreibt sie alles gut. Sie geht da mit ihren Protagonistinnen in ein Café. Ich kann mir vorstellen, in welches die gegangen sind. Sie kaufen da was. Ich kann mir vorstellen, wo das passiert ist. Sie geht den Schlossberg hoch. Sie geht den Barlachweg lang. Am Inselsee. Sie erzählt über die Natur in der ganzen Gegend. So, das kann man schon miterleben. Das ist schon so sehr güstrowisch, glaube ich. Und sie trifft auch ja ganz gut eigentlich so die Haltung der Norddeutschen, der Güstrower, die ja wie alle Norddeutschen nicht so von vornherein, ich bin da vielleicht eine Ausnahme, sofort die Leute umarmen, sondern eher ein bisschen zurückhaltend sind. Und das zeigt sich auch in ihren Figuren.
Hast du vielleicht mal eine Kostprobe?
Ja, und zwar ist das sozusagen eine Situation, wo wir die Hauptheldin Marleen kennenlernen. Das ist ein junges Mädchen, die ist eigentlich ursprünglich aus der Min. Ihre Mutter und ihr Bruder sind in die Peene gegangen, als die Rote Armee einzumarschieren drohte aus Angst vor Vergewaltigung. Marleen, die einzige, die in der Familie schwimmen konnte, die macht das nicht mit, die entwindet sich den Armen, dem Festhalten ihrer Mutter und versucht zu fliehen und läuft durch die Wälder und landet sozusagen in Güstrow. Sehr hungrig, ganz dünn, hat sich von Beeren im Wald ernährt und weiß gar nicht so richtig, wo sie ist und weiß auch nicht, welches Datum ist. Sie tippt, es ist der 2. Mai, sie tippt, es ist ihr 16. Geburtstag. Und daraus möchte ich ein kleines Stück vorlesen, weil sie ist diejenige, die das Bild, um das es geht, findet. Die Einlage aus alten Zeitungen war aufgerissen und darunter war ein kleines Bild zum Vorschein gekommen. Marleen zog die fransige Leinwand heraus, kaum größer als ein Schulheft. Sie hatte an einer Stelle mit dem Fingernagel die Farbschicht zerkratzt. Man erkannte noch eine Frau in einem blauen Kleid, die am Fenster einer Wohnstube stand. Da, wo ihr Kopf gewesen sein musste, waren allerdings kaum noch Konturen, als hätte eine Granate dem armen Mädchen den Kopf weggesprengt, während es am Fenster stehend auf etwas wartete. Auf Frieden? Eine Antwort? Bessere Zeiten? Und wir müssen wissen, dass Marleen dieses Bild findet in der Schublade einer Kommode. Da hat sie sich versteckt, weil die Russen kamen. Und sie eben wirklich Angst hatte, jetzt passiert ihr was. Und sie liegt also in dieser Schublade und am Deckel sozusagen über ihr, an einer Schubladenwand, klebt dieses Bild.
Also mein ganzes Leben, Öl auf Leinwand ohne Titel von Alena Schröder. Ein Buch, das derzeit viele Menschen begeistert, wie Birgit Müller. Danke, Birgit.
Ja, gerne und viel Spaß beim Lesen. Ich sage Ihnen nur, Sie kommen zu nichts anderem.
Was lesen wir in diesem Frühjahr? Auf der Leipziger Buchmesse waren die längsten Besucherschlangen bei New Adult Literatur. Die jungen weiblichen Fans begehrten die neuesten leichten Liebesromane. Den Trend gibt's ja schon seit einigen Jahren. Aber als neuer Trend zeichnet sich Healing Fiction ab. Er kommt aus Asien, vor allem Südkorea und Japan. Literatur, die Heilung verspricht. Trost, Wärme, Entschleunigung. Unaufgeregt, beruhigende Literatur, die so dahin plätschert. Und die Titel heißen zum Beispiel in deutscher Übersetzung Die Katze, die von Büchern träumte, Das Mondscheincafé oder Die Bibliothek meines Großvaters. Also ich habe diesen Trend noch nicht in Mecklenburg-Vorpommern verorten können. Vielleicht kommt er etwas später bei uns an. Stattdessen gibt es großartige Bücher in diesem Frühjahr von Autorinnen und Autoren, die viel Dramatisches zu sagen haben. So Helene Bukowski in ihrem Roman Wer möchte nicht im Leben bleiben. Helene Bukowski will in dem Buch herausfinden, warum sich die junge Pianistin Christina 1985 in Neubrandenburg das Leben genommen hat. Bettina Baltschew stellt das Buch vor.
Möchte nicht im Leben bleiben. Ursprünglich war dieses Lied 1959 für einen DEFA-Film entstanden. Nun hat sich Helene Bukowski den Titel für einen ergreifenden Roman geborgt. In dem folgt sie den Spuren von Christina, einer jungen, hochtalentierten Pianistin, die es tatsächlich einmal gegeben hat. Dass wir erst mit diesem Buch von ihr erfahren, hat mit ihrem frühen Tod zu tun. Aber der Reihe nach. Geboren wird Christina 1961 in Leipzig, bevor sie mit den Eltern erst nach Neustrelitz und dann nach Neubrandenburg zieht. Der Vater, selbst Opernsänger und Musiklehrer, weckt in ihr die Begeisterung fürs Klavierspiel, das sich bald als Berufung erweist. Helene Bukowski nutzt Dokumente, Briefe und Fotos, die ihr vor einigen Jahren übergeben wurden, um frei und assoziativ von Christinas Leben zu erzählen. Dabei setzt sie sich immer wieder zu ihr in Beziehung und thematisiert die Schattenseiten einer Kindheit im Zeichen der Musik.
Wenn die Schule aus war, gingst du nicht mit den anderen Kindern auf den Spielplatz oder zum Springbrunnen auf den Marktplatz, der damals noch nach Karl Marx benannt war. Du hattest keine Zeit, mit ihnen Tauben zu jagen oder ein Eis zu essen. Du musstest nach Hause. Klavier üben.
So gut ist ihr Spiel, dass Christina bald ins Visier des gut durchorganisierten Fördersystems der DDR gerät. Sie wird zur Spezi, also zur Spezialschule für Musik in Berlin, delegiert. Helene Bukowski beschreibt mit klaren Sätzen eine junge, sensible Frau, die bald erste Klavierwettbewerbe gewinnt, scheinbar mühelos die schwierigsten Stücke einübt und sich ebenso mühelos unterzuordnen scheint. Langsam wird sie erwachsen, verliebt sich zum ersten Mal. Leider unglücklich, findet jedoch kein Ventil für ihre im Zaum gehaltenen Gefühle.
Dir ein trotziges Gesicht zu geben, gelingt mir nicht. Auf der Spezi hast du gelernt, dich zu fügen. Keine Wut. Du hältst dich zusammen.
Zudem leidet sie unter starken monatlichen Zyklusbeschwerden, die sie auch mental belasten. Diesen Beschwerden gibt die Autorin Helene Bukowski sogar einen Namen, Chris, und erkennt Chris unter anderem auf den Fotos, die eigentlich Werbung machen sollen für ein großes Klaviertalent.
Auf keinem der Fotos lächelst du. Dein Blick ist ernst. Unter deinen Augen liegen Schatten von Chris. Vergeblich suche ich nach Stolz in deinem Gesicht, nach Freude, nach Leichtigkeit. Stattdessen ist dir die Schlaflosigkeit anzusehen, 3 Monate vor deinem Tod.
Dieser Tod ist selbst gewählt. Christina stirbt mit nur 24 Jahren. Helene Bukowskis Roman ist eine sehr persönliche Hommage an dieses kurze, vielversprechende Leben. Vor allem ihr feiner, fast zärtlicher Tonfall überzeugt, ist er doch in keinem Moment voyeuristisch, sondern immer voller Mitgefühl. Obwohl oder gerade weil die Autorin Christinas Leben angemessen fiktionalisiert, bleibt es einem nach der Lektüre noch lange im Gedächtnis. Und auch das titelgebende Lied vergisst man so schnell nicht mehr.
Wer möchte nicht im Leben bleiben? Von Helene Bukowski ist im Klaassen Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Für mich hätte die 33-Jährige damit auch den Preis der Leipziger Buchmesse verdient. Sie war ja nominiert. Übrigens, Helene Bukowski kommt im Mai zu einer Lesung nach Neustrelitz. Es erscheinen in jedem Jahr in deutscher Sprache an die 100.000 neue Bücher. Wie findet man aber das, was einen interessiert? In diesem Kunstkarten-Bücherfrühling in MV stelle ich Ihnen einige Romane und Sachbücher vor, die wir in der Kulturredaktion von NDR 1 Radio MV empfehlen. Er gilt als Stimme des Ostens, Lukas Rietschel. 32 Jahre jung ist er und ich finde, er trifft in seinen Büchern ganz genau die Stimmungslage. Sein neuer Roman Sanditz feierte Premiere auf der Leipziger Buchmesse im vollen Schauspielhaus und die Leute standen Schlange, um sich Bücher signieren zu lassen.
Ist das für Sie persönlich?
Für mich, ja.
Verraten Sie mir Ihren Namen.
Holle. Ich habe Sie schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen. Und jetzt Ihnen so gegenüberzustehen, ist für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Lukas Rietschel hat viele Fans, ist ihm aber mit Sanditz wieder ein präziser Gesellschaftsroman gelungen. Tino Dallmann stellt das Buch vor.
Krähen fliegen auf über der Lausitz. Dann geschieht etwas, das man nur aus Märchen und Sagen kennt. Über einem Berg verlieren die Krähen erst ihre Federn und dann zunehmend an Höhe. Schließlich verwandeln sie sich. Aus den Vögeln werden ältere Männer, die zu Boden fallen. Der fulminante Einstieg von Lukas Rietschels neuem Roman nimmt Bezug auf die Krabbert-Sage. Die Mühlknappen um Androsch, die darin eine zentrale Rolle spielen, sind in die Jahre gekommen. Sie verwandeln sich ein letztes Mal, um die neu errichtete Bismarck-Statue nahe der kleinen Stadt Sanditz zu Fall zu bringen.
Androsch wird Ihnen nicht sagen, dass er einen Pakt für diesen Zauber geschlossen hat, um sie alle noch einmal zu versammeln. Es musste sein. Es war nicht mehr auszuhalten. Jahrhundertelang betäubt hat er zusehen müssen, was mit seinem Land geschah. Nun ist es genug. Diesen muffigen Geist der Vergangenheit, der neuerdings über die deutschen Landstriche wirbelt, muss er aufhalten. Er stinkt, dieser Geist, wie ein Mundgeruch, der über die Ebene weht und nach alle Dörfer und Städte erfasst. Mit Statuen fängt es an. Wer weiß, was dieser Geist noch zu errichten imstande ist. Lieber stürzen, bevor es zu spät ist.
Wie die Vergangenheit in die Gegenwart wirkt, ist eine der zentralen Fragen des Romans. In dessen Mittelpunkt steht die Familie Wenze. Vater Dirk arbeitet zu DDR-Zeiten in einem Glaswerk. Mit der Partei hat er nichts am Hut. Er engagiert sich in der Kirche und ist 1989 als einer der Ersten mit dabei, als Gemeindemitglieder die Dienststelle der Stadtsicherheit erstürmen. Seine Kinder Maria und Tom, beide 1983 geboren, wachsen in einer Stadt auf, die sich ständig verändert. Arbeitsstellen fallen weg, Geschäfte schließen und Nachbarn ziehen in die alten Bundesländer. Während Tom Polizist wird, zieht es Maria zum Studieren nach Kassel. Als sie zurück nach Sanditz zieht, fällt ihr das Ankommen schwer.
Sie war naiv genug gewesen, zu glauben, dass es einen Unterschied machte, wenn sie, ausgerechnet sie, in den Osten zurückkäme, wo doch ein Großteil derer, die sie kannte, diese Heimat verlassen hatten. Sie dachte, sie würde sich nur engagieren und da sein müssen, das vor allem, und das Land würde sich verändern. Wie Tom war sie müde von den Krisen der letzten Jahre. Immer häufiger wünschte sie sich, in ein Leben in Ruhe und frei von dem Gefühl, dem Untergang entgegenzugehen. Immerzu lag es an ihr. Mehr arbeiten, aber trotzdem keine Rente kriegen. Die Welt retten, den Osten, das Klima.
Den Roman zeichnen viele kluge Beobachtungen aus, im Großen wie im Kleinen. Immer wieder wechselt Rietschel dabei die Perspektiven. Das geht mitunter auf Kosten der Figurenzeichnung. Warum Tom die Polizei verlassen hat, wird nur in kurzen Andeutungen beschrieben. Auch ein radikaler Schritt, zu dem er sich später entschließt, wird nur ansatzweise erklärt. Dafür gelingt es Lukas Rietschel, die vielfältigen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte anschaulich zu machen und zum Teil wie unter dem Brennglas aufzuzeigen. Zum Beispiel, wenn der Leiter der Sanditzer Sparkasse das neue Bankgebäude der Stadt einweiht.
Innerhalb kürzester Zeit habe man Großes geschaffen, sagte er. Die neue Sparkasse könne sich sehen lassen. Sie sei ein Garant für Wachstum und Stabilität in diesen unsicheren Zeiten. Man könne ihr dieses Versprechen auch ansehen. Der Granit, der für das Gebäude verwendet worden sei, würde wahrscheinlich reichen, um die ganze Stadt neu zu pflastern.
Granit stehe für Beständigkeit, Stärke und Sicherheit, führt der Leiter der Sparkasse aus. Genau das fehlt den Menschen in Sanditz aber. Das gilt auch für die Wenzels, für Dirk, der in den 90er Jahren auf Baustellen in den Westen fährt, und für die Kinder, die auch als Erwachsene eine Krise nach der nächsten erleben. Genau deshalb, so die präzise Diagnose von Richards Roman, kann die Vergangenheit eine solche Strahlkraft entfalten.
Sanditz von Lukas Rietschel ist bei DTV erschienen. Der Roman hat 480 Seiten und kostet 26 Euro. Übrigens am 15. Oktober wird Lukas Rietschel bei den Schweriner Literaturtagen zu erleben sein. Auffallend viele Bücher beschäftigen sich in diesem Frühjahr mit der DDR. Vielleicht brauchte es den zeitlichen Abstand für tiefere Recherchen und einen freieren Blick. Eine Autorin, die viel in unserer Vergangenheit wühlt, ist Ines Geipel. Sie war für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse nominiert, den dann Marie Janine Kalik mit der Balkan-Odyssee gewann. Aber Geipels Buch Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung ist auch sehr, sehr stark und hat noch mehr mit uns zu tun, die wir die DDR erlebt haben. Ich weiß noch, wie es mich berührt hat, als ich in der 9. Klasse die Gedenkstätte KZ Buchenwald besuchte. Ein ganz spezielles Stück DDR-Identität, das bis heute wirkt. Umso schockierender das Buch von Ines Geipel. Sie zerstört den Staatsmythos Buchenwald.
Also unser Bild von Buchenwald, gerade von uns Ostdeutschen, ist vollkommen verstellt.
Geipels neues Buch, Alexa Hennings hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen.
56.000 Menschen sind im Konzentrationslager Buchenwald umgekommen. Erschossen, erschlagen, verhungert, totgeschuftet, totgespritzt. Wie viel davon waren deutsche Kommunisten? Lässt man sein Gegenüber eine Zahl schätzen, so hört man 13.000, 10.000, 5.000?
Von diesen 56.000, diese Zahl gibt die Gedenkstätte in Buchenwald aktuell selber aus, waren 109 deutsche Kommunisten. Und ich finde, diese Zahl hat ja doch eine Spannung in der Erzählung.
Eine explosive Spannung. Denn diese Zahlen bedeuten, ein kommunistisches Lagernetz organisierte hocheffektiv und skrupellos das eigene Überleben und schickte andere in den sicheren Tod.
Wenn das die Realität war, dann ist natürlich einmal mehr zu fragen, wieso genau dieses Lager dann der Staatsmythos der DDR geworden ist.
Rote Kapos, das sind von der SS eingesetzte Häftlinge mit Führungsfunktion, hatten Macht über Listen der Transporte in Todes- und Arbeitslager sowie über Listen für opfermedizinische Versuche durch die SS. Und sie töteten eigenhändig durch sogenanntes Abspritzen. Nicht selten waren auch unliebsame Genossen die Opfer. Dies alles belegen Akten der Alliierten und Zeugenaussagen im sogenannten Buchenwald-Prozess in Dachau 1945 sowie parteiinterne Akten der SED, die nach 1989 öffentlich wurden. Die Dossiers der Staatssicherheit zum Thema Buchenwald dagegen blieben lange unerforscht, bis Ines Geipel für ihr Buch recherchierte.
Im Grunde kann man sagen, dass die Staatssicherheit der absolute Erinnerungskontrolleur der DDR gewesen ist. Also alles, was außerhalb dieser Legendenerzählung vom heldenhaften deutschen Kommunisten lag, wurde zensiert, wurde weggeschlagen, Zeugenaussagen durften nicht getätigt werden. Buchenwald-Häftlinge, die in Prozessen in der Bundesrepublik eingesetzt werden sollten, durften nicht in den Westen fahren und ihre Aussagen machen, wenn sie denn nicht sozusagen auf der, so wurde es genannt, fortschrittlichen Linie lagen und so weiter. Also man sieht im Grunde über die Zeit hin, wie dieses Erinnerungskollektiv Ost genormt wird und gleichzeitig hochgradig deformiert wird im Hinblick auf die Realität, die historische Realität.
Wie in vielen ihrer Bücher stellt sich die Autorin selbst in diesen Text, sucht die Bezüge zur eigenen und der Familiengeschichte, in der es Nazi- und Stasi-Täter gibt. Sie stellt sich als 14-jähriges, damals stotterndes Mädchen auf den Ettersberg, Jugendweihefahrt ins KZ, 10.000-fach erlebt von DDR-Jugendlichen.
Wie verloren wir in dem Unverstandenen waren, denke ich. Der Appellplatz, unsere Stimmen, die Stimmen der anderen. Von heute aus würde ich sagen, dass ich auf dem Zeitplateau von Buchenwald wusste, was man wissen musste, ohne etwas zu wissen.
Das Stotter-Ich, so nennt es Ines Geipel, erlebt später bei einer Gedenkveranstaltung Walter Bartel, den Vorsitzenden des Buchenwald-Komitees. Er war der Chef der kommunistischen Führungstroika in Buchenwald. Nach dem Krieg beginnt die Gruppe der Moskau-Emigranten um Walter Ulbricht gegen die Lagerkommunisten von Buchenwald zu ermitteln. Dabei ging es weniger um historische Wahrheit und Schuld als um den Führungsanspruch der knallhart organisierten Lagerkommunisten wie Walter Bartel.
Ist er Opfer, ist er Täter? Er ist als Kopf der Lagerkommunisten an den Vernichtungen im Lager selbst beteiligt und muss aber um seinen Kopf nach 45 selber fürchten. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, in dem Moment, wo die Legende gebaut ist, ja, also die Staatslegende gebaut ist, verliert er im Grunde auch wieder ein Stück weit seine Erinnerung, ja, und wird im Grunde zum Vollideologen. Also man sieht so, mit dieser Staatslegende war die DDR-Bevölkerung ein reines Opferkollektiv.
In dem sich mancher heute noch wähnt. Ines Geipel schreibt dagegen an. Sie verwebt die Geschichte des Mädchens, das mit der Staatslegende von den heroischen Kommunisten in Buchenwald aufwächst und kaum je etwas von anderen Opfergruppen hört, mit der Geschichte ihrer Recherche 50 Jahre später und mit ihrem Entsetzen über Dokumente aus den Stasi-Archiven, die zum einen die Verbrechen der Lagerkommunisten dokumentieren und sie zum anderen verschleiern. Die über jede Buchseite als Faksimile fortlaufenden Ausschnitte aus Stasi- und Parteiakten machen ein Angebot an die Leser. Überzeugt euch selbst, hier sind die Quellen.
Die Gruppe Walter Bartel fasste unter anderem den Beschluss, mich zu beseitigen. Nur zufällige, glückliche Umstände retteten mich vor der Todesspritze. Zeugenaussage September 1945.
Dass es kein Missverständnis gibt, jeder und jede, die in einem Konzentrationslager war, ist ein Opfer. Es ist einfach nach wie vor so ein nervöses Feld, wenn es um Buchenwald und die Heldengeschichte geht.
Das Buch wird Diskussionen hervorrufen. Es ist an der Zeit.
Wichtiger Lesestoff, Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung von Ines Geipel, ist bei S. Fischer erschienen und kostet 25 Euro. Was für ein starker Bücherfrühling. Ines Geipel, Carsten Gansel, Lukas Rietschel, Helene Bukowski, Alena Schröder lassen uns durch ihre neuen Werke Mecklenburg-Vorpommern in Gegenwart und Vergangenheit besser verstehen und laden zum Diskurs ein. Diese Sendung finden Sie auch in der NDR-MV-App oder auf unserer Seite ndr.de/mv unter der Rubrik Kunstkarten. Ich bin Anke Jahns. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
ARD.